Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur aktuellen Folge unserer Drehbühne. Mein Name ist Jens Lampater und in unserem heutigen Podcast zum Auftakt der neuen Theatersaison geht es um nichts weniger als Leidenschaft und Wollust, um wahre Liebe und zügellosen Sex sowie um die unausweichliche Macht des Schicksals. Wir werfen einen genaueren Blick auf zwei ganz unterschiedliche musikalische Werke. Das wäre einmal die Oper Powder Her Face von Thomas Adès, die augenzwinkernd vom skandalträchtigen Leben und von den sexuellen Eskapaden einer britischen Herzogin erzählt. Zum anderen blicken wir auf ein ebenfalls von gewaltigen Leidenschaften, von Lust, Liebe, Gefühlen und Schicksal dominiertes Werk der klassischen Musik, nämlich Karl Orffs monumentales Chorwerk Carmina Burana. Zwei Werke des 20. Jahrhunderts stellen wir Ihnen also vor, beide voller Passion und Gefühle, beide in ganz unterschiedlicher Weise auf unserer Bühne zu erleben. Legen wir also los. Mit Carmina Burana beginnen wir am Freitag, den 24.09. unsere Saison. Und über dieses Werk und den Grund, warum man die Carmina Burana nicht nur im Konzertsaal hören sollte, sondern unbedingt auch auf der Theaterbühne erleben muss, sprechen wir mit unserem heutigen Gast.
Unser Gast der Woche.
Grüezi miteinander, mein Name ist Ulrich Waldvogel-Herzig. Ich bin Musiker, Dirigent, Schulmusiker. Ich arbeite an der Kantonsschule Schaffhausen und leite dort den Kammerchor. Ich arbeite auch mit dem Chor Salto Corale, dem Alumni-Chor vom Kammerchor der Kantonsschule. Und wir machen miteinander jetzt das Projekt Carmina Burana.
Danke, Uli. Auch wenn die meisten unserer Zuhörer als Akteur am Pult entweder im St. Johann oder auch auf der Bühne kennen werden und dich mit unserem Publikum ja nicht zuletzt auch die etwas verrückte letzte gemeinsame Produktion Atlas Passion verbindet, wo du, ich kann es noch wie, als wäre es gestern gewesen, sehe ich es plastisch vor mir, wo du auf der Portalbrücke unseres Theaters den Chor dirigiert hast, im Eingangschor der Johannespassion, wollen wir dich trotzdem auch noch persönlich vorstellen und stellen dir jetzt hier unsere Gretchenfragen.
Die Gretchenfragen.
Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theater- oder Musikgeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
Grundsätzlich ist mir in meiner eigenen Haut sehr wohl. Für mich heisst, ich tut von jemand Fremdem schlüpfen, vor allem auch ins Denken von dieser Person einschlüpfen und die Perspektive von dieser Person wahrnehmen. Und da kommt mir spontan der Claudio Monteverdi in den Sinn.
Ah, ganz, ganz, ganz interessant. Person ganz am Anfang der Musikgeschichte, die eigentlich unterschätzt ist gegenüber Bach und Händel und den späteren Komponisten, der aber eigentlich die allererste Oper der Geschichte geschrieben hat mit dem Orfeo. Und ich glaube, da gibt es diese Seconda Pratica, da wird dann plötzlich ganz anders musiziert als davor. Ne?
Der Claudio Monteverdi war an einer entscheidenden Schwelle in der Musikgeschichte und er hat Prima Pratica, der alte Stil, und Seconda Pratica, der neue Stil, absolut beherrscht, konfirmiert entwickelt. Er hat einen Transformationsprozess mitgestaltet, der bis heute noch schwingt, der zentral ist.
Wenn wir gerade von Vorbildern sprechen, wer hat dich in deiner persönlichen oder auch künstlerischen Entwicklung am meisten geprägt?
Ich habe das Glück, zum fantastischen Lehrer und Lehrerinnen zu studieren. Ich habe bei ganz vielen Leuten können Sachen holen, Handwerk holen. Es gibt eine Persönlichkeit, wo ich das Glück hatte zu treffen, wo mir etwas Übergeordnetes gezeigt hat. Er hat mir Türen aufgemacht oder den Weg gewiesen, um Musik und Kunst intellektuell zu ergründen, um mit Tiefen absteigen. Das ist das, was eben das Handwerk übersteigt. Und das ist der deutsche Komponist Cornelius Schwer. Ich habe etwa 2 Jahre lang bei ihm studiert.
Ah, in Zürich oder?
In Winterthur.
In Winterthur. Mhm. Mhm. Alle Menschen, die auf einer Bühne tätig sind, sind natürlich nicht davor gefeit, dass mal was schief geht. Und deswegen unsere nächste Frage zum Thema im Erdboden versinken. Was war der peinlichste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn auf der Bühne?
Ich würde mir gerne vormachen, dass es den nicht geht. nein, es ist wirklich, ich habe als erstes Studium ein Studium als Instrumentalist absolviert. Ich habe Trompete studiert. Und als ganz junger Student habe ich mal am Sonntagmorgen in einer Kirche in einem Gottesdienst gespielt Und nach der Predigt ist das Zwischenspiel angestanden. Und der Orgel hat angefangen zu spielen und mein Einsatz ist gekommen und ich habe ihn gebracht mit einem komplett falschen Ton. Und wir haben uns einen zweiten Anlauf gegönnt und das Gleiche ist nochmal passiert. Und dann habe ich mal in die Hände geschaut und habe gemerkt, dass ich in einem Moment geistiger Umnachtung das falsche Instrument aus dem Koffer genommen habe, anstatt der Trompete in B, Trompete in C. Wieso, dass ich es nicht gemerkt habe, sie fühlt sich anders an, ist mir bis heute schleierhaft. Ich habe dann diskret das Instrument gewechselt und wir haben ein wunderbares Zwischenspiel dann geliefert. Ich bin froh, dass ich so etwas nie mehr erlebe.
Ah, sehr schön. Die Frage ist ja, wie vielen Besuchern ist es überhaupt aufgefallen? Oder vielleicht dachten die, das ist noch eine künstlerische Improvisation am Anfang. Man ist ja da mittlerweile sehr offen. Kommen wir von den peinlichen Momenten zu den unvergesslichen Momenten. Was ist so der größte Glücksmoment oder der spannendste Moment, wo du sagen würdest, Augenblick, verweile doch, du bist so schön, wie es im Faust heißt. An den Moment würdest du immer gern zurückkehren in deiner Bühnenlaufbahn?
Ich habe so einen Moment praktisch in jeder Produktion,
boah,
praktisch in jedem Konzert.
Verwöhnt.
Nein, ich bin wirklich sehr verwöhnt. Es ist immer ein grosser Genuss, zum auf die Bühne rauszugehen. Nach intensiver Arbeitsphase, die auch intellektuell durchdrängt ist, dann loszulassen und zuzuschauen, wie die Ensembles sich entfalten. Unabhängig, ob es professionelle oder Laienensembles sind. Ich habe zwei Schlüsselmomente in meiner späteren Jugend, die insofern wichtig sind, als dass ich dort das Gefühl zum ersten Mal so richtig hatte und die auch meine Berufswahl entscheidend mitgeprägt haben. Einerseits habe ich als Kantonsschüler hier auf der Bühne vom Stadttheater mit dem Kammerchor von der Kantonsschule als Sänger eine Operaufführung miterleben dürfen, die mir sehr eingefahren ist. Und das andere ist, ein bisschen vorne habe ich eine Zeit lang in Ostafrika gelebt und dort habe ich als etwa 16-Jähriger im Nairobi Orchestra mitgespielt und wo wir den vierten Satz von der 9. Dvorak gespielt haben. Dan, 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 dan. Dort bin ich fast high geworden und es ist ein wesentlicher Moment, wo mich in meiner Berufswahl geleitet hat.
Schön, schön. Man merkt vor allem an der ersten Antwort, dass in dir der wirkliche, dass du ein Pädagoge bist mit ganzem Herzen und die vor allem daran denkst, wie entfalten sich meine Ensembles am besten. Kommen wir zu Carmina Burana. Und wir hören gleich zum Einstieg den berühmten Eingangschor, eine Musik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielen von Ihnen natürlich allzu bekannt sein dürfte.
Thank you.
Schicksal wie der Mond dort oben, so veränderlich bist du. Wächst du immer oder schwindest? Schmählich ist das Leben hier. Erst misshandelt, dann verwöhnt es spielerisch den schwachen Sinn. Dürftigkeit, Großmächtigkeiten, schmilzt es, als wär's nur Eis. Schicksal, ungeschlacht und eitel, bist ein immer rollend Rad. Schlimm dein Wesen, Glück als Wahn bloß, fortbestehend im Zergehen. Uli, O Fortuna, im Eingangschor, in diesem berühmten Eingangschor der Carmina Burana wird der Schicksalsgöttin gehuldigt. Die mittelalterliche Vorstellung vom unausweichlichen Rad des Schicksals, die gab es ja da, war sehr verbreitet im Mittelalter. Und dieses Rad des Schicksals lässt die Menschen ja kaum irgendwie frei werden. Die Menschen können das kaum beeinflussen. Man kann nach oben gespült werden und erfolgreich sein. Man kann aber ebenso wieder in die Tiefen hinabstürzen und ganz schlimme Dinge erleben. Das Glück ist kurzlebig, der Erfolg ist kurzlebig und wir stehen alle mit dem Rad der Fortuna auch vor dem unausweichlichen Tod. Das klingt hier in diesem Eingangschor der Carmina Burana an und liefert auch so den thematischen Boden für die insgesamt 23 weiteren Chöre, die folgen werden. Bevor wir genauer auf den Inhalt und die Themen von Carmina Burana eingehen und natürlich auch die Frage beantworten, warum du dieses Werk ausgewählt hast, warum du das machen willst, lass uns mal ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte von Carmina Burana sagen. Carmina Burana, das bedeutet auf Latein so viel wie Gesänge aus Bäuren oder Bäuerlieder. Und es war, O Fortuna, tatsächlich die Macht des Schicksals, die zur Schaffung dieses monumentalen musikalischen Werks beitrug. Karl Orff stieß nämlich ganz zufällig eines Tages in einem Antiquariatskatalog auf den folgenden Titel: Carmina Burana, lateinische und deutsche Lieder und Gedichte aus einer Handschrift des 13. Jahrhunderts aus Benedikt Beuren. Und bei diesem Buch, da handelte es sich um die von Johann Andreas Schmeller 1847 herausgegebene erste Gesamtausgabe einer, jetzt wird es ganz kompliziert, erst im Jahr 1803 in Benedikt Beuern, das ist ein Kloster, in Benediktinerkloster natürlich, in Oberbayern gefundenen Sammlung von mittelalterlichen Texten. Das sind Dichtungen, Liebesgedichte, Vagantenlyrik, Spiele geistigen Inhalts. Und diese Texte waren vorwiegend in Latein geschrieben, in dem spätmittelalterlichen Latein, aber auch in Mittelhochdeutsch, in deutsch-lateinischen Mischformen, in französisch-lateinischen Mischformen. Die Texte entstanden vermutlich um das Jahr 1230 im südlich-östlichen Bereich des deutschen Sprachraums, also so in der Region Kärnten, Südtirol. Und Orff war von diesem Buch so fasziniert, dass er dann beschloss, einige Texte daraus zu nehmen. Es waren insgesamt etwa 200 Lieder. Er hat 24 ausgewählt und hat sie vertont. Festlich, feierlich, lyrisch, sinnlich, derb und heftig, voller Lebenslust zum einen, voller Spiritualität, Mystik und Magie zum anderen. Dieses Werk wurde dann 1937 in Frankfurt an der Frankfurter Oper aufgeführt und der Rest ist Geschichte. Die Texte sind also gut 800 Jahre alt, die Musik wiederum 80 Jahre. Was fasziniert dich an der Carmina Burana und warum willst du sie aufführen?
Das ist eine zentrale Frage. Wieso führt man ein Stück auf, wo Land auf, Land ab dauernd gespielt wird? Wieso führt man ein Stück auf, wo an jedem dritten Boxmatch beim Einzug der Gladiatoren gespielt wird, wo in x Werbungen vorkommt und mitunter sogar in abendfüllenden Spielfilmen verwendet wird? Verweis auf den Film Excalibur zum Beispiel.
Genau.
Die Idee, Carmina Burana in Angriff zu nehmen, ist an mich herangetragen worden aus dem Vorstand von Salto Corale. Salto Corale hat einerseits die Absicht, zum besonderen Werk aufzuführen, zum Nischenwerk aufzuführen. Und eine zweite Aufgabe ist, in der Funktion des Alumni-Chor im Kammerchor von der Kantonsschule Projekte zu ermöglichen, die wir alleine machen könnten von der Kantonsschule her. Ich habe dann eingewilligt, nach ein bisschen zögern. Was mich daran fasziniert, ist die Frage, was mache ich mit einem Stück, das jeder Mann und jede Frau kennt? Wo liegt das Potenzial? Wo kann ich da subkutan noch reingehen? Wo sehe ich Qualitäten?
Wobei man natürlich dazu sagen muss, das, was jeder Mann und jede Frau kennt, ist ja ein Bruchteil des eigentlichen Stücks und der eigentlichen Musik. Also es ist ja immer dieser jetzt auch eingespielte Eingangschor. Aber die Werke, die danach folgen, sind ja deutlich weniger bekannt, oder?
Absolut, absolut. Und trotzdem ist es auch bei allen 24 Nummern aus meiner Sicht eine Herausforderung und sehr interessant, um eben auch wirklich mal in die Strukturen jetzt zu gehen. Und Musik zu finden Nachvollziehbarkeit von den Gedanken, von einer Besonderheit, von einer Logik, von einer inneren Geschlossenheit über das ganze Werk hier, wo ich als nur oberflächlicher Kenner von der Carmina Burana nicht erwartet hätte.
Als erfahrene Musikhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Sie wahrscheinlich erkannt haben, dass dieser Eingangschor etwas speziell klang. Und zwar war das eine Fassung für Klavier und Schlagwerk. Und ihr werdet auch diese Fassung für Klavier und Schlagwerk aufführen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Bewusst oder erzwungenermaßen?
Das Rad von der Fortuna dreht immer noch,
ja,
im Spätmittelalter.
Genau. Corona, genau.
Und es geht auf und es geht ab. Wir haben vor etwa 3 Jahren angefangen, die Produktion zu planen. Es war von Anfang an sonnenklar, dass wir die Orchesterfassung aufführen werden. Es war auch immer noch die Absicht, wo wir den Aufführungstermin um ein halbes Jahr schieben mussten. Jetzt hat sich dieser Sommer nicht so entwickelt, wie wir uns erhofft haben. Wir haben uns erhofft, dass es die Situation berechenbarer wird. Und wir haben dann Mitte Juli müssen den Entscheid fällen, dass es zu riskant ist aufgrund von der Corona-Pandemie. Einerseits, wir haben eigentlich einen Vertrag mit einem Orchester aus Frankfurt. Dort haben wir die Ungewissheit, ob es überhaupt mit dem Grenzübertritt und so weiter so reibungslos läuft. Wir haben das Orchester, hätten wir nur wenige Tage da gehabt, da hätte gar nichts passieren dürfen. Und das Zweite sind die Verhältnisse im Orchester gehabt, wo sehr beengt sind. Also wir hätten sowieso das Orchester müssen reduzieren. Wir haben die Partitur reduziert. Das war alles vorbereitet gewesen. Jetzt mit der Zertifikatspflicht, mit dem Wissen, wo wir seit dem Mittwoch haben, würden wir möglicherweise anders entscheiden. Aber Mitte Juli ist es zu riskant gewesen. Und dort ist quasi der Zeitpunkt gewesen, wo wir müssen entscheiden mussten. Und dann haben wir eigentlich contre-coeur uns für die andere Fassung entscheiden.
Also die Nachteile sind jetzt nicht so frappant, finde ich. Es gibt im Chor eine andere Möglichkeit zu strahlen, denke ich. Ich habe auch unterschiedliche Fassungen angehört. Und oft ist es natürlich so, dass durch die Wucht des Orchesters das einfach eine sehr, sehr laute Veranstaltung wird in vielen Aufnahmen. Und das ist, ja, also ich denke, es gibt für beide Fassungen wahrscheinlich gute Argumente. Neben der Macht des Schicksals als Überthema ist es zum Teil erstaunlich, wie plastisch, erotisch und lustvoll und geradezu fleischig diese Texte in der Carmina Burana sind, trotz ihres Alters. Die Texte sind so wie so ein Fenster, das einen ganz direkten, unmittelbaren Einblick ins Mittelalter preisgibt. Sie erzählen ungeschminkt vom Saufen, von Sex und von Liebe. Und das aus einer sehr jugendlichen Perspektive. So heißt es zum Beispiel im 9. Gesang, was hier im Reigen geht, sind alles Mägdelein, die wollen ohne Mann diesen ganzen Sommer sein. Komme, komm, Geselle mein, ich erwarte dich so sehr. Komm, komm, Geselle mein, süßer, rosenfarbener Mund, komm, komm und mache mich gesund. Man würde das dieser Zeit, dem 13. Jahrhundert, gar nicht zutrauen, solche Texte zu schreiben. Und was reizt dich dran, diesen Stoff auch mit einem vorwiegend jungen Chor zu machen, also mit Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern und mit den jungen Mitgliedern deines Salto-Chorale-Chors?
Der Karl Orff ist sehr klug vorgegangen bei der Auswahl der Text. Er hat sich wirklich einfach wild bedient bei Carmina Burana und hat so eine Komposition oder von mir aus eine Collage zusammengestellt von Lebenssituationen. Zum Teil sehr derb, zum Teil sehr schön, zum Teil sehr intim. Er beschreibt in dieser Stunde eine volle Umdrehung vom Rad von der Fortuna. Die Texte haben für mich in dieser Form, wie er sie präsentiert, etwas wie Allgemeingültiges. Und wir kommen da auch auf Themen zu reden, die für die Jugendlichen durchaus zentral sind, auch jetzt. Gerade in dem Abschnitt, wo du daraus zitiert hast, geht es nach meinem Dafürhalten unter der Oberfläche auch sehr um die Frage Intimität oder das Spannungsfeld zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Und das ist für die Jugendlichen jetzt im Zusammenhang mit den Social Media durchaus eine sehr aktuelle Frage, auch wenn sie vielleicht gar nicht so unmittelbar wahrnehmen. Ich als Außenstehender 50-plus-Jährigen mit einer gewissen Distanz zu diesen Mitteln beobachten, dass nun beobachten das mit gemischten Gefühlen, wie sie mit Intimität und Öffentlichkeit umgehen. Und das kommt in dem Satz in, oder in dem Teil von der Carmina Burana in, explizit zum Ausdruck.
Interessant ist ja dann die Situation auf der Bühne. Also vielmals erlebt man ja die Carmina Burana im Rahmen von einem Konzert, vielleicht kombiniert mit einem anderen Werk. Carmina Burana selbst ist ja eine knappe Stunde lang. Ihr habt euch bewusst auch für das natürlich ambitioniertere und natürlich auch teurere Vorhaben einer szenischen Aufführung entschieden. Warum braucht dieser Stoff aus deiner Perspektive unbedingt die Bühne?
Es gibt wie verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist der Karl Orff, wo nach meiner Auffassung sehr klar eine szenische auch als Option gesehen hat, als sehr gewichtige Option gesehen hat. Er hat in seinem im Untertitel zu der Carmina Burana steht noch als Anhängsel, wo er da die ganzen Chöre und Instrumentalisten aufzählt, die damit aufgeführt werden sollen, steht noch Atque Imanigibus Magicis. Also nur mit zauberhaften Bildern, mit magischen Bildern. Er verweist möglicherweise auf die Laterna Magica, die Projektionsformen. Das Bildhafte ist zentral für ihn. Und er hat auch darauf Wert gelegt, dass die Durchführung eine szenische ist. Er hat verschiedene Anläufe gemacht, um Häuser zu finden, die im Carmina Burana aufführen. Frankfurt war das dritte Haus, wo es nicht geklappt hat. Vor allem wäre Berlin gewesen, dort hat es nicht geklappt, wäre es szenisch gewesen. Aus Dresden ist ein Angebot an ihn angetragen worden zu einer Konzertantaufführung, das hat er abgelehnt. Also Szenische ist für ihn sehr wichtig gewesen. Er hat bewusst, so schreibt er in einem Text 1979, bewusst keine Vorgaben gemacht. Er sagt, für ihn sei es ein Experimentierfeld, man soll quasi machen mit seiner Musik, was man will. Und szenisch Konzertant, er hat nicht eingreifen, aber aufgrund von dem, was ich übrigens gelesen habe, habe ich das Gefühl, er hat durchaus den Fokus auf dem Szenischen gehabt.
Es gibt ja bei Karl Orff den Begriff vom Welttheater und so, diese sich ja an der Antike orientiert und so von diesem großen Spiel, das die Welt widerspiegelt. Und ich glaube, da gehört natürlich die Bühne dann dazu und nicht nur die Musik.
Ja. Absolut.
Auch
absolut.
Da, sie steht da vielleicht auch in der Tradition mit Richard Wagner und Richard Wagners Idee vom Gesamtkunstwerk oder der Oper als Gesamtkunstwerk und nicht als rein musikalische Aufführung.
Absolut.
Aber ich habe dich unterbrochen. Das Zweite ist, was erwarten wir von eurer Inszenierung? Genau.
Ja, wir erzählen keine Geschichte. Wir machen nicht Oper draus, sondern wir bleiben auf der Ebene der Bilder. Es ist eine Abfolge von Bildern, eine zyklische Abfolge von Bildern. Es gibt Vorstellung, dass alle Figuren, die vorkommen in der Carmina Burana, eigentlich wie Marionetten sind, die an der Leine von der Fortuna durchs Leben tanzen. Und so wie ich Colette Trois-Gfeller und Jean-Martin Montserrat, die die Regie haben und die ich schon mehrmals mit ihnen zusammen erleben durfte, machen sie ihre Bilder bewusst so, dass das Publikum wie es die eigenen Gedanken daran kann spiegeln. Also es wird nicht eine absolute Message überbracht, sondern es wird, wenn ein Sounding Board, visuelles für eigene Gedanken und Empfindungen aufbaut.
Was sind denn für dich als Dirigent die größten Herausforderungen bei dem Werk? Gibt es eine Stelle, die besonders schwierig ist, die du immer wieder proben musst, weil du merkst, da komme ich jetzt über diesen Olymp, komme ich jetzt gerade nicht rüber? Oder willst du das gar nicht uns sagen, dass wir dann in der Aufführung nicht genau dort genau hinhören?
Eine grosse Herausforderung ist mehr Probearbeit.
Ja.
Für den Chor ist Carmina Burana, wenn man zu Listensätze weglässt und einfach konzentriert an der Chorsätze schafft, extrem streng zum Singen, weil extrem hoch. Also Sopran müssen die Dreistriche sehen, sie müssen können ein zweigestriches H auf den Kopf aus den Pausen raus ansingen. Und es ist, die Probearbeit ist ein Balanceakt zwischen musikalischem Fordern und die Sache genau auf den Punkt bringen und umsichtig mit der Ressourcen der Singen umzugehen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, lieber Uli, zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was ist deine Lieblingsstelle in der Carmina Burana? Und dann werden wir die jetzt einspielen.
Meine Lieblingsstelle, ganz Carmen Aburana, ist voll von faszinierenden Stellen. Eine Stelle, wo das besonders schön zum Ausdruck kommt mit Intimität und Öffentlichkeit, ist der Satz Nummer 9, «Svasie gadumbe», mit «Chume chum geselle min» in der Mitte eingebettet.
Genau der Teil, aus dem ich vorhin zitiert habe.
So ist es.
Ah, dann hören wir doch da jetzt nochmal rein. Das ist der 9. Gesang aus Karl Orffs Welttheater Carmen Aburana. Wird bei uns am 24. und 25. September zu sehen sein. Und Uli, ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganz andere und nicht weniger brisante Mischung von Wollust und Schicksal finden wir im zweiten Werk, das wir Ihnen im Rahmen unseres heutigen Podcasts vorstellen. Die Rede ist von Powder Her Face, der Oper aus der Feder des britischen Komponisten Thomas Adès. Geboren im Jahr 1971 in London, ist Thomas Adès einer der erfolgreichsten Opernkomponisten unserer Zeit. Er ist ein musikalischer Allrounder, der sich in seinen Kompositionen einer Vielfalt musikalischer Stile bedient, ohne dabei aber Ernsthaftigkeit und musikalischen Tiefgang aufzugeben. Und obwohl seine Opern natürlich eher dem Genre der E-Musik angehören, sind sie immer auch sehr unterhaltsam, denn Adès komponiert nicht für den leeren Raum, er will uns mit seiner Musik erreichen. Und es gelingt ihm. Hochdekoriert und der Musikwelt bestens bekannt, arbeitet Adès mit den weltweit führenden Orchestern, Opernhäusern und Festivals zusammen. Klassik und Jazz, Atonalität und Dreiklangharmonie, Anleihen aus dem Blues und aus der Barockmusik, Flirts mit Tango oder mit dem Varieté. Aus diesem Vielklang setzt sich das bisherige Schaffen von Thomas Adès zusammen. Geradezu beispielhaft hierfür ist seine erste Oper, Powder Her Face, mit der er 1995 einen Hit in der Opernwelt landete. Und wie dieser Adès'sche Sound klingt, das wollen wir uns im Folgenden anhören.
Forget restrictions, gather to. No more commandments when your eyes are fixed on me. There's nothing in all the world like being curled around your little finger. Divinest feeling, teasing touch. But for me, Mr. Freeling, I would float right through the ceiling and admit my heart is ringing with this electric feeling that I you love me back until we're 95. Your love is still alive, and I succumb to your unchecked, chased away respectability. Stretch me out, touch the feelings that we feel when we collide. You're my ideal, so see you tonight.
They wrote that song for me, you know. They wrote so many songs for me.
They wrote so many songs for me. Das sagt am Ende dieses Auszugs der zweiten Szene von Powder Her Face, wie Sie gerade gehört haben, die Figur, um die sich in dieser Oper alles dreht. Die Rede ist von Margaret Campbell, der Herzogin von Argyll. Im Jahre 1912, als Tochter eines schottischen Self-Made-Millionärs geboren und aufgewachsen in New York, trat Margaret Campbell zu Ende der wilden 20er Jahre im Alter von 15 in das britische Gesellschaftsleben ein und schlug ein wie eine Bombe. Sie verdrehte etlichen Männern noch als Teenagerin den Kopf. Erste Affären hatte sie mit dem Prinzen und Playboy Aga Khan, mit dem Schauspieler David Niven und mit etlichen weiteren Prominenten aus Sport, Showbusiness und Industrie. 1930 galt sie am britischen Königshof als Debütantin des Jahres und schon bald füllten Berichte über sie und Spekulationen darüber, wer diese junge Frau wohl bald heiraten würde, die Klatschseiten der Zeitungen, die es schon damals gab. 1930. 3 Jahre später, 1933, heiratete Margaret Campbell dann den US-amerikanischen Golfer Charles Sweeney, der aus wohlhabendem Haus kam. Über ihr Brautkleid mit 3,5 Meter langer Schleppe wird berichtet, dass es den für damalige Verhältnisse exorbitanten Preis von 15.000 Pfund gekostet hatte und dass 30 Näherinnen 6 Wochen lang an diesem Brautkleid gearbeitet hatten. Und von der Hochzeit wissen wir, dass der Verkehr damals in Kensington für 3 Stunden gestoppt werden musste, weil so viele Schaulustige dieses Kleid sehen wollten. Aus der Ehe von Margaret Campbell und Charles Sweeney gingen 3 Kinder hervor. Doch, o Fortuna, das Rad des Schicksals dreht sich. Das vermeintliche Glück hielt nicht lange. 1943 stürzte Margaret in einen Aufzugsschacht und erlitt einen lebensgefährlichen Schädelbruch. Nach ihrer Genesung wurde kolportiert, dass sie nicht nur ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren hatte, sondern, nach Beobachtung von Bekannten, offensichtlich sexuell unersättlich geworden war. Einige Affären später wurde ihre erste Ehe 1947 dann geschieden und zahlreiche Liebesaffären später heiratete sie 1951 erneut, und zwar Ian Campbell, den 11. Herzog von Argyll, was ihr zunächst den Adelstitel einer Duchess, aber später sehr viel gesellschaftlichen und finanziellen Ärger einbrachte. In ihren Memoiren schildert Margaret Campbell diesen Moment wie folgt: »Ich war reich, ich sah gut aus. Als junge Frau war ich ständig fotografiert worden. Man schrieb über mich, man umschmeichelte mich, man bewunderte mich. Ich war auf der Liste der 10 bestgekleideten Frauen der Welt. Und Cole Porter hatte mich in seinem Lied »You're the Top« besungen. The Top, das war ich. Ich war Duchess geworden und Herrin eines historischen Schlosses. Das Leben war offensichtlich rosig.« Doch bereits nach wenigen Jahren kommt es zu zahlreichen Feindseligkeiten zwischen den beiden Eheleuten. Die Herzogin beschuldigt ihren Mann unter anderem der Trinkerei, der Gewalttätigkeit und des Diebstahls ihrer persönlichen Besitztümer. Ihr Mann wiederum bezichtigt sie ab 1954 immer wieder der Untreue. Die Herzogin behauptet schließlich, dass ihre Sekretärin ihr nachspioniert und die Presse mit Details über ihr Privatleben versorgt. 1959 reicht der Duke of Argyll die Scheidung ein und 1963 kommt es zu einem aufsehenerregenden Prozess, der 11 Verhandlungstage lang dauert und der von der britischen Yellow Press gespannt verfolgt wird. Der Duke of Argyll legt dem Gericht unter anderem 13 Polaroid-Fotos vor. Und auf diesen Polaroid-Fotos ist die Duchess nackt in eindeutigen Positionen mit verschiedenen Männern zu sehen. Unter anderem in deutlichen Posen mit einem Mann, dessen Kopf man zwar nicht sieht, von dem aber gemunkelt wird, es könnte der Schwiegersohn von Winston Churchill sein. Neben diesen Bildern wird dem Gericht eine Liste von 88 Männern vorgelegt, mit der die Herzogin verkehrt und ihren Mann betrogen haben soll. Eine Liste mit einer minutiösen Auflistung der Geliebten? Klingt das nicht vertraut und bekannt? In der Tat ist die Liste der 88 Liebhaber der Herzogin nicht das einzige solche Dokument in der Operngeschichte. Denn das wohl berühmteste Requisit überhaupt in der Oper ist ja bekanntermaßen eine solche Liste, die die Verfehlungen oder waren es Eroberungen eines Mannes auflistet. Die Liste ist selbstverständlich das Register des Leporello in Mozarts Don Giovanni mit den Namen der 1003, mille tre, singt Leporello in dieser berühmten Baritonarie, der 1003 Frauen, die Don Giovanni verführt haben soll. Doch was bei Mozart vielleicht noch als heroisch geniale Verführungskunst erscheinen mag, ist in der prüden Upper Class des britischen Königreichs nicht Verführung, sondern schlicht zügelloser Sittenverfall. Die Ehe von Duke und Duchess of Argyll wird durch das Gericht aufgelöst. In der Oper erleben wir diesen Moment auch, und zwar in einer skurril überzeichneten Urteilsverkündung des Richters. Dieser Richter wird in der Oper bewusst von Adès mit demselben Sänger besetzt, der auch die Rolle des Herzogs singt. Hören Sie selbst.
She is a beast to an exceptional degree. She is a Don Juan among women. She is insatiable, unnatural, and altogether. sorry events. I find that the Duke has no stain on his character. I pity him for the mistake he has made, which, frankly, any of us might make.
Mit der Scheidung wird Margaret Campbell also der Adelstitel entzogen und auf die Scheidung folgt wenig später der finanzielle Ruin. Zunächst zieht Margaret Campbell in ihr früheres Elternhaus und öffnet dies sogar den zahlenden Besuchern. 1978 muss sie sich auch von diesem Haus trennen und mit ihrer Dienstmagd in ein Hotelzimmer umziehen. Und aus diesem Hotelzimmer wird sie dann 1990 herausgeworfen, da sie nicht mehr in der Lage ist, die angestauten Rechnungen zu begleichen. 1993 schließlich stirbt Margaret Campbell vollkommen verarmt und einsam in einem Pflegeheim. Wir hören als letztes Beispiel aus der Oper einen Auszug aus der letzten Arie der Duchess, in dem sie ihre Einsamkeit und Enttäuschung in den folgenden Zeilen zum Ausdruck bringt. Restrictions, legality, commandments. There's nothing in all the world like. There's nothing in all the world. There's no one to dress me and no one to talk to me. And the only people who were ever good to me were paid for it.
Legalité, commandments. There's nothing in all the world like. There's nothing in all the world.
Powder Her Face von Thomas Adès ist eine wunderbar bissige Gesellschaftssatire über Amoral, Dekadenz und Voyeurismus. Die Aufführung wird präsentiert von der Nouvelle Opera Fribourg in der Regie von Julien Chavard, einem wirklich hochinteressanten, spannenden und guten jungen Ensemble. Und das Stück kommt nach den von der Kritik hochgelobten Aufführungen in Paris für nur eine Vorstellung in die Deutschschweiz. Verpassen Sie also nicht diese einmalige Gelegenheit, diese schräge, lustvolle und ironische Oper bei uns zu erleben. Powder Her Face ist am Dienstag, den 28. September um 19.30 Uhr zu sehen. So, das war es mit Wollust und Leidenschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserem nächsten Podcast, der am Sonntag, den 17. Oktober ausgestrahlt wird, geht es auch um große Leidenschaften. Denn da widmen wir uns dem Kultmusical Hair. Wir stellen das Musical und seine legendären Songs vor, reden über die Entstehungsgeschichte von Hair und wir werfen mit zwei Zeitzeugen von damals einen bewegten Blick zurück in die Jahre der Hippie-Bewegung in Schaffhausen. Seien Sie gespannt, bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Ihren Besuch im Stadttheater.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.